Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Mit Susanne Führer, guten Tag. Sie hören heute ein Gespräch mit Miriam Meckel, der Wissenschaftlerin, Publizistin, Journalistin und Autorin. Eine Wiederholung eines Gesprächs, denn ich habe mich bereits vor einem knappen Jahr mit ihr unterhalten, unter anderem über ihr damals ganz neues Buch »Mein Kopf gehört mir«. Und für dieses Buch hat sich Miriam Meckel Strom ins Gehirn gejagt über zwei Elektroden am Kopf. Meine Frage, warum tun Sie so etwas?
Naja, das mache ich vor dem Hintergrund natürlich dessen, was das Buch ein bisschen erklären soll. Was passiert, wenn wir sozusagen das Gehirn ans Internet anschließen? Und das passiert, indem wir immer mehr Technik mit dem Gehirn in Verbindung bringen. So zum Beispiel ein Gerät, was es auf dem amerikanischen Markt zu kaufen gab für $300, wo man mit Elektroden und einer App auf dem Handy sich Strom aufs Gehirn schicken kann, um damit aktiver zu werden, fokussierter zu werden oder auch ruhiger zu werden.
Und hat's geklappt?
Ja, ich habe das Aktivitätsprogramm gewählt. Ich glaube, das war ein erster Fehler, weil ich leide jetzt nicht an einem Mangel an Aktivität normalerweise. Und insofern hat das etwas bewirkt, was nicht so gut war. Ich habe tatsächlich danach fast 2 Tage nicht schlafen können, nichts essen können. Mir ist schlecht gewesen, mir ist schwummerig gewesen. Und ich habe gelernt, wir sollten vielleicht vorsichtig sein, unser Gehirn über Technologie zu boosten oder zu frisieren, wie wir früher mal Mofas frisiert haben.
Die Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel. Sie hören eine Wiederholung unseres Gesprächs vom vergangenen Jahr. Ein Raum im zweiten Kellergeschoss, stockdunkel, also kein Licht, dazu kein Lärm, keinerlei Geräusche, keine Menschen. Wer geht freiwillig in so eine Dunkelkammer? Miriam Meckel tut das. Schon wieder ein Selbstversuch, Frau Meckel. Sie scheinen, erlebnishungrig zu sein.
Ich bin Erlebnissen nicht abgeneigt, das ist richtig. Und vor allen Dingen finde ich es eine gute Erfahrung, wenn man nicht nur theoretisch sich an Themen heranwagt oder im Gespräch mit anderen, sondern auch ja, im Gespräch mit sich selbst vielleicht. Vor allen Dingen, wenn es um das Gehirn geht und darum, dass die Gedanken ja irgendwie das Selbstgespräch unserer Seele sind, dann wollte ich wissen, kann ich diesem Selbstgespräch mal unter anderen Bedingungen lauschen, als ich das üblicherweise im Alltag kann, wenn ganz viel Information auf uns einfließt, wenn ganz viel Input immer da ist. Und es gibt ja eine ganze Reihe von Erfahrungswerten. Früher sind solche sogenannten Deprivationsräume, solche reizbefreiten Dunkelkammern als Therapieräume eingesetzt worden. Das ist heute nicht mehr so, aber es bleibt eben der Punkt, dass die Erfahrung darin eine besondere ist. Und das kann ich bestätigen.
Man könnte ja annehmen, 24 Stunden im Dunkeln, da wird einem schnell langweilig. Aber so ist es Ihnen gar nicht ergangen, ne?
Nee, ich habe das aber am Anfang auch gedacht. Und es gab eine Phase, so die beginnende Phase, so die ersten, weiß ich nicht, zwei Stunden. Ich kann das nicht sagen, weil ich keine Uhr hatte, auf die ich geschaut habe. Aber da hatte ich das Gefühl, ui, was mache ich denn jetzt hier? Ich kann nicht lesen, ich sehe nichts, das wird ja furchtbar. Und dann hat das sich so durch Phasen hin entwickelt über die 24 Stunden. Zum Teil waren das auch ängstliche Momente, wo ich gedacht habe, ich werde beobachtet, da sind Menschen im Nebenraum. Und das alles ging einher mit Wahrnehmungen, von denen ich gedacht habe, wo kommen die her? Also ich habe Bilder gesehen, ich habe Lichtinstallationen gesehen, ich habe Bildschirme auf einer Wand gesehen, die nicht da waren. Hinter diesen Bildschirmen liefen Menschen, die nicht da waren. Ich habe beleuchtete Aufzüge, die Wand rauf und runter fahren sehen. Also alles wie ein veritabler LSD-Trip ohne LSD. Und das liegt daran, dass das Gehirn unter dieser Bedingung des Reizentzuges die Inputs selber kreiert, die wir normalerweise in der Welt von außen bekommen. Und das ist wirklich wie ein Roadtrip der Seele, den man da erleben kann.
Sie haben ja auch diesen Selbstversuch für Ihr neues Buch gemacht. Darin geht es um Brain Hacking. Das hatten wir anfangs schon so ein bisschen. Dazu kommen wir gleich noch ausführlicher. Nochmal zu dem Grundton dieses Buches. Ich habe das so gelesen, auch ein bisschen so wie eine Liebeserklärung an oder sagen wir mal, oder auch eine Verbeugung vor unserem Gehirn.
Das ist sehr schön, wie Sie das formulieren, weil das ist es tatsächlich. Es ist nicht so, dass ich jetzt vorher keinen Respekt vor dem Gehirn gehabt hätte, aber die Recherchen für das Buch, fast 3 Jahre habe ich mich damit sehr intensiv beschäftigt, bin auch rumgereist und auch die Selbstversuche haben mir gezeigt, dass das Gehirn ein ganz wunderbares Organ ist, das alles eigentlich an uns ausmacht. Unsere Individualität, unsere Persönlichkeit, unsere Emotionen kommen aus dem Gehirn auch in Verbindung mit manchem anderen, was wir noch haben. Aber auch das Gehirn hat eine ganz wesentliche Rolle. unsere Freiheit zu entscheiden, unsere Autonomie. Also das ist schon ein Wahnsinn, was in unserem Kopf angelegt ist und uns für ein Potenzial zur Verfügung steht.
Brain Hacking heißt jetzt diese neue Bewegung. Da würde ich mir jetzt vorstellen, analog dazu, mein Rechner wird gehackt, also es kommt jemand und platziert ein Virus in meinem Gehirn, ohne dass ich es merke?
Nicht unbedingt. Also es gibt, bei uns ist Hacking tatsächlich immer ein bisschen negativ belegt, aber es gibt zwei unterschiedliche Formen des Hackings, das sogenannte White Hacking und das Black Hacking. Und das White Hacking ist eigentlich der Eingriff von nicht autorisierten Menschen, also Hackern, in ein Computersystem, um da Fehler offenzulegen, die man aber dem Besitzer des Computersystems dann anzeigt, um ihm zu helfen. Und das ist eigentlich so die Idee des Brain Hackings, dass sozusagen Manipulationen am Gehirn vorgenommen werden, um Verbesserungen zu erzielen, wie immer die sein mögen. Effektiveres Denken, bessere Konzentration, weniger Schlaf oder erholsamerer Schlaf in weniger Zeit. All die Dinge, die uns möglicherweise leistungsfähiger machen und die unser Denken positiv verändern können. Das ist die Idee des Brain Hackings.
Das schreibt sich ja ein dann in diese Bewegung der Selbstoptimierung, ne? The Quantified Self,
genau.
Also das vermessene Selbst. Warum nicht mehr Muskeln, warum nicht mehr graue Zellen?
Naja, also ich meine, natürlich trainieren wir unser Gehirn grundsätzlich. Also jedes Gedicht, das ich als Kind auswendig gelernt habe, ist natürlich eine Übung in Selbstverbesserung des eigenen Denkens gewesen. Und da ist gar nichts gegen zu sagen. Ich glaube, es beginnt ein bisschen komplizierter zu werden, wenn wir wirklich mit Technologie an unser Gehirn rangehen, wie eben beschrieben mit Stromzufuhr, mit Medikamenten. Sehr häufig wird Konzentration durch Missbrauch von Medikamenten gegen Hyperaktivitätsstörungen, Ritalin, Modafinil und so versucht zu erreichen. Da wird es dann komplizierter. Und die Grundidee, die dahinter liegt, ist ja nicht eine, die wir in der Bildung kennen. Wir wollen in der Lage sein, die Welt zu erfassen, in der wir leben, auf bestmögliche Art und Weise und kreativ zu sein, sondern eigentlich ist der Grundgedanke, dass wir eine Standardisierung von richtigem und gutem und effektivem Denken bekommen. Und den Gedanken finde ich eher nicht überzeugend und auch eher abschreckend.
Aber man kann es ja andersrum formulieren. Wenn ich jetzt eine Fremdsprache lerne, dann muss ich mich jetzt hinsetzen, jeden Tag stundenlang Vokabeln pauken, nehme ich doch lieber eine kleine Pille und es geht rucki zucki.
Mit der Pille, das klappt leider noch nicht. Was aber klappt, ist tatsächlich, dass man über sogenanntes Cueing, also bestimmte Symbolreize, akustische Reize über Nacht zu setzen, gelernte Vokabeln vom Vorabend über Nacht wirklich dauerhaft im Gehirn verankern kann. Das heißt, über Nacht im Schlaf Sprachen zu lernen, das ist etwas, von dem ich ausgehe, dass wir das wirklich in einigen Jahren sehr breit werden tun können. Da bin ich bei Ihnen. Das ist super. Das ist ganz super. Brain Hacking geht schon noch ein Stück weiter. Das geht schon dahin, dass wir sozusagen auch unsere Gedanken direkt in den Computer übertragen können. Das ist eine Idee, die Facebook entwickelt hat letztes Jahr. Die haben vorgestellt auf ihrer Entwicklerkonferenz, ein Gerät, an dem sie arbeiten, das wir außen am Kopf anlegen und mit dem wir unsere Gedanken direkt ins Smartphone hinein beamen können. Und zwar in einer Geschwindigkeit, so Mark Zuckerberg, von 100 Worten pro Minute. Das ist rasant schnell. Und das ist natürlich etwas, was einem einmal sehr bequem ist, ne? Wenn ich nicht mehr tippen muss, sondern ich denke direkt meine Textnachrichten. Und auf der anderen Seite ist es, öffnen wir damit sozusagen den Blick in unsere Seele auch ein bisschen. Auch möglicherweise für Menschen, die da nichts zu suchen haben.
Sie verwenden ein Wort in diesem Buch, was ich bisher noch nicht gehört habe, Neurokapitalismus. Also Sie sagen, das Gehirn wird als eine weitere Produktivkraft angesehen und das wäre etwas Gefährliches.
Ja, wenn das Gehirn Produktivkraft ist, dann ist es sozusagen das zentrale Unterscheidungsmerkmal, ob ein Mensch in einer Gesellschaft erfolgreich sein kann oder nicht. Und wir haben dann einmal die Gefahr, dass wir sowas bekommen könnten wie ein Neurodivide, ja, eine Zweiteilung der Gesellschaft, eine Spaltung der Gesellschaft nach Denkkapazität. Und dann haben Sie irgendwann, wenn Sie das zu Ende denken, auf der einen Seite die Superhirnis, ja, die sich auch Technologie und Medikamente und alles leisten können, um ihr Denken zu boosten, anzutreiben. Und auf der anderen Seite haben Sie irgendwie das Hirnprekariat, das dann vielleicht irgendwann auf ein Hirn-Hartz IV angewiesen ist, um sich einigermaßen noch in dieser Gesellschaft umtun zu können.
Sie meinen, weil die einen sich das leisten können, ihr Gehirn zu boosten.
Ganz
und
genau.
Die anderen können das nicht bezahlen.
Ja, also wenn ein Gerät schon $300 kostet und so, dann weiß man ja, dass das nicht für jeden verfügbar ist.
Also man lernt eine Menge durch aus Ihrem Buch, geht mit beides, mit Ihrem Buch. Mein Kopf gehört mir, meiner ist gerade offenbar woanders. Also wie das Gehirn funktioniert, wie man es manipuliert, was es da für Pläne gibt. Ab und zu wird auch feiner Humor geboten, das hat mir gut gefallen. Ich habe gelernt, dass unser Hirn merkelt, also verhandelt mit allen möglichen anderen Teilen. Oder es gibt auch so eine schöne Stelle, wo Sie schreiben, die Deutschen nehmen durchschnittlich 3000 Kalorien am Tag auf. Da legen Sie drunter. Die Hälfte der Deutschen treibt regelmäßig Sport, da gehörten Sie dazu. Und durchschnittlich haben die Deutschen einmal pro Woche Sex.
Dazu habe ich nichts geschrieben.
Und genau, sagen, gibt aber auch andere Studien. Abgesehen davon fand ich interessant zu beobachten, dass Sie offenbar auf der einen Seite fasziniert sind von dieser schönen neuen Neuro-Enhancement-Welt und auf der anderen Seite aber auch kritisch bis abgestoßen ein bisschen.
Ich bin fasziniert vom Gehirn und ich bin auch fasziniert von dem medizinischen Fortschritt, der möglich ist und der Menschen beispielsweise, die querschnittsgelähmt sind, die unter Locked-In-Syndrom leiden, unglaublich neue Möglichkeiten verschafft. Es gibt ein Projekt, nur ein Beispiel, das BrainGate-Projekt, ein internationales Forschungskonsortium. Die haben querschnittsgelähmten Patienten ein Hirnimplantat eingesetzt und mit diesem Hirnimplantat konnten die Patienten und Patientinnen einen Roboterarm durch Denken bewegen. Und mit diesem Roboterarm konnten sie dann zum Beispiel eine Getränkedose greifen, zum Mund führen und etwas trinken oder ein Stück Schokolade essen, manchmal sogar musizieren. Das sind Entwicklungen, die einfach fantastisch sind für diese Menschen, weil sie ein Stück körperliche Autonomie, ein Stück Freiheit im Leben zurückgeben. Und das finde ich bewundernswert und unbedingt unterstützenswert. Ein bisschen anders sieht es aus, wenn wir überlegen, dass das natürlich auch geeignet ist für einen Massenmarkt, wo es dann eben tatsächlich um diesen Neurokapitalismus geht, wo das bessere Denken, das vermeintlich bessere Denken zu einem Startvorteil wird und wir alle unter Zugzwang geraten, dass es Standards für Denken gibt. Und ich glaube, dann wird das für eine Gesellschaft nicht gut. Dann werden wir irgendwie in unserem Denken vergleichbar und ich glaube, das widerspricht allem, was eigentlich der Mensch als Individuum eigentlich für sich in Anspruch nehmen sollte.
Miriam Meckel ist Kommunikationswissenschaftlerin, eine sehr erfolgreiche. Sie hat eine Professur in St. Gallen, sie leitet dort ein Forschungsteam, ist eine gefragte Referentin und Autorin in der ganzen Welt. Sie kann Wirtschaft und Internet und Journalismus und kann Fremdsprachen und treibt Sport und sieht immer schick aus und macht anscheinend alles mit links und dann irgendwann gar nichts mehr. Frau Meckel, das nennt man heutzutage einen Burnout, was Sie vor 10 Jahren erlitten haben. Und Sie hassen aber dieses Wort Burnout. Warum eigentlich?
Also da kann das Wort erstmal nichts für, aber dieses Wort hat so eine Art Hype erlebt. Das war plötzlich ganz schick und das war im Grunde genommen die bessere Variante von einer Erschöpfungsdepression. Wenn man einen Burnout hatte, dann gehörte man noch dazu und wenn man eine Erschöpfungsdepression hatte, dann gehörte man nicht mehr so richtig dazu. Faktisch ist das aber dasselbe und ich hatte eine Erschöpfungsdepression und ich habe in der Zeit überhaupt nirgendwo zugehört. Und das hat mich irgendwann genervt, dass man jetzt auch sozusagen im Kranksein Lifestyle-Entwicklungen findet.
Sie haben ein Buch über diesen Zusammenbruch, sagen wir, geschrieben. Brief an mein Leben. Ist ein sehr privates Buch. Wir erfahren eben von diesem Zusammenbruch, von ihren Tränen, auch von ihrer Mutter, von ihrem Klinikaufenthalt. Ist ja ziemlich ungewöhnlich für eine Wissenschaftlerin.
Ja, wenn man Wissenschaft so begreift, wie sie, ich sage leider, in Deutschland oder vielleicht auch im deutschsprachigen Raum immer noch begriffen wird, ja. Wenn man Wissenschaft so begreift, wie sie eher im angloamerikanischen Raum begriffen wird, ist es gar nicht ungewöhnlich. Also ich bin begeistert davon, dass man subjektive Erfahrungen und theoretische Reflexion verbinden kann. Ich glaube, da liegt ein großer Mehrwert drin. Dafür muss man sich meistens kritisieren lassen bei uns, aber das ist mir egal.
Also vor allen Dingen ist es ja doppelt ungewöhnlich, weil Sie ja zuvor so als so eine Art Shootingstar galten. Ja, jüngste Professorin Deutschlands, immer auf der Überholspur, immer erfolgreich. Und dann zeigen Sie sich eben ganz schwach und verwundbar.
Aber das sind ja auch alles Zuschreibungen. Also ich habe nie selber von mir so gesprochen und ich finde es abenteuerlich, dass es allen Ernstes heute noch Menschen gibt, die mich irgendwo auf der Bühne dann als einst jüngste Professorin bezeichnen. Ja, ich meine, ich bin 50, hallo. Ja, da sieht man eben auch, mit welchen Stereotypen da gearbeitet wird und gegen die kann man sich zum Teil gar nicht wehren. Insofern, das ist auch alles okay, soll alles gemacht werden, aber meine Lebensperspektive ist schon eine andere. Ich war für mein Empfinden sicher manchmal auf der Überholspur, habe dann dann auch Fehler gemacht da, ne, die auch zu sowas wie einem Zusammenbruch führen können. Aber das gehört eben zu mir dazu. Ich habe unterschiedliche Seiten wie die meisten Menschen und ich bin nicht bereit, für irgendein öffentliches Bild die zu unterdrücken. Mein Gefühl war damals auch, und das war eine Erfahrung aus dem Klinikaufenthalt, meine Güte, wie viele Menschen gibt es, die in unserer Gesellschaft mit dem Tempo nicht mehr mitkommen, obwohl sie wahnsinnig erfolgreich eigentlich sind nach den Maßstäben, die es da gibt, und die sich nicht trauen, darüber zu reden. Und das war mit ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich glaube, ich versuche das mal. Es hilft mir persönlich, und das hat es tatsächlich, das öffentlich zu machen, und vielleicht hilft es auch ein paar anderen.
Apropos Überholspur, bei der Beschreibung Ihres Lebens vor diesem Zusammenbruch wird man ja, also alleine beim Lesen, atemlos, also immer aktiv, ganz wenig geschlafen, immer auf Reisen, mindestens 3 Sachen gleichzeitig tuend. Das wirkte so fast, als wären Sie eine Getriebene gewesen. Wer hat Sie denn da oder was hat Sie da angetrieben? Oder ist das jetzt zu persönlich?
Naja, meistens kommt solch ein Antrieb aus einem selbst, und es gibt sicher in der eigenen Lebensgeschichte eine ganze Reihe von Aspekten, die dafür mitverantwortlich sind, die in der eigenen Sozialisation stecken. Und manchmal kann man ja auch sagen, dass das Unterwegssein einen davon abhalten kann, darüber nachzudenken, wo man eigentlich hingehört und an welches Ziel man irgendwann kommen oder auch nicht kommen möchte. Und ich glaube, das war bei mir so. Also so das Überdrehen im Status quo führt dazu, dass man sich besser jetzt nicht Gedanken über die Zukunft und so machen muss. Und das führt dann eben auch dazu, dass man irgendwann stillgelegt wird.
Oder auch über die Vergangenheit.
Oder auch über die Vergangenheit.
Mhm. Ich fand ganz schön so eine Parallele, also das Buch haben Sie 2010 veröffentlicht und da gibt es zwar keine Dunkelkammer, aber so was Ähnliches, Sie nennen das medizinischen Stubenarrest, also Sie sind in einer Klinik, wo Sie 48 Stunden lang Ihr Zimmer nicht verlassen dürfen und Sie dürfen nicht lesen und keine Musik hören und überhaupt nichts tun und schlafen auch nur nachts, ist nicht ganz so reizarm wie der Deprivationsraum, aber doch auch ganz schön. Und da geht es dann auch wieder so in eine innere Reise.
Ja, und das ist etwas Schönes, was mir nicht so oft im Alltag gelingt. Also in meinem Kopf ist immer relativ viel los. Ich weiß schon, dass ich als Kind immer nachts als kleines Kind wach geworden bin, weil ich irgendwie eine ganze Hühnerfarm in meinem Kopf hatte und die waren irgendwie anstrengend und die sind da rumgeflattert, die waren auch aggressiv und das hörte gar nicht auf und das ist eigentlich heute noch so. Und insofern suche ich immer Momente, wo ich sozusagen im Kopf ein bisschen zur Ruhe komme, ob das jetzt der Deprivationsraum ist, ob das der medizinische Reizentzug ist. Ich fahre wahnsinnig gerne in die Wüste. In der Wüste gibt es eine ganz bestimmte Stille und Einsamkeit, positive Einsamkeit, die ich unglaublich genießen kann. Und ich brauche irgendwie diese Hilfestellungen, dieser Rahmenbedingungen, um mal in meinem Kopf ein bisschen runterzukommen.
Man erfährt durch dieses Buch, dass Sie offenbar eine preußische Erziehung genossen haben, dass auch von der Unfähigkeit zu trauern, so nenne ich es mal, aber auch von dem großen Selbstbewusstsein, so von großer innerer Stärke. Es gibt immer mal wieder so Passagen, wo Sie schreiben, also dass ich jetzt etwas, was ich mir vorgenommen habe, nicht schaffe, das kann doch gar nicht sein.
Ja, wow. Das ist allerdings kräftig erschüttert worden dann in der Zeit. Und ganz ehrlich, rückblickend würde ich sagen, ich bin fast froh, dass das erschüttert worden ist. Ich glaube, wenn ich das vergleiche, dann mag ich mich als Mensch nach dem Zusammenbruch eigentlich lieber als vorher. Weil Menschen, die das Gefühl haben für sich selber, sie schaffen immer alles, sind eigentlich ziemlich schrecklich.
Sie hören die Wiederholung eines Gesprächs mit der Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel im Deutschlandfunk Kultur. Es war im Jahr 2007, da gingen Miriam Meckel und Anne Will gemeinsam zu einer Veranstaltung und Anne Will sagte dort vor aller Öffentlichkeit, ja, wir sind ein Paar. Meine Frage an Miriam Meckel, war diese Kommunikation als Kommunikationswissenschaftlerin von Ihnen geplant?
Die war geplant, genau. Wir wollten gerne einigermaßen kontrolliert die Situation mal so hinbekommen, dass wir auch auf öffentlichen Veranstaltungen einfach miteinander auftreten können, ohne sich verstecken zu müssen und einmal dieses Thema abräumen. Und das hat dann auch ganz gut geklappt.
Das ist ja schwierig, wenn man mit jemandem zusammen ist, der so prominent ist wie Anne Will. Ne? Da gibt es ja immer ein wahnsinniges Interesse.
Genau, und das, da muss man aufpassen, weil alles, was man über diesen Satz, ja, wir sind ein Paar, hinaus preisgibt, ist dann sozusagen eine implizite Einwilligung in Öffnung des Privatlebens. Und wir haben es immer damit gehalten, dass wir das nicht wollen. Wir wollen, dass unser Privatleben privat bleibt. Aber wir wollen auch, dass wir als Paar ganz normal in der Welt herumlaufen können, wie alle anderen Paare das auch können.
Sie wollen, dass Ihr Privatleben privat bleibt, also keine Home Stories. Hier
nope.
auf diesem Sofa sehe ich immer meine Frau im Fernsehen.
Genau.
Aber es gibt ja den alten Leitspruch der Frauenbewegung, das Private ist politisch, was man jetzt für Homosexuelle natürlich auch gut anwenden kann. Nun haben wir inzwischen die Ehe für alle, auch die Bild-Zeitung hat vollkommen entzückt von diesem bildschönen Paar, Anne Will und Miriam Meckel berichtet und könnte man sagen, ist doch alles gut inzwischen, oder? Wie sehen Sie das?
Also ich glaube tatsächlich, dass das Private politisch ist, aber das Politische an unserer Situation war einfach zu sagen, wir sind ein Paar. Und nicht zu sagen, auf welchem Sofa liege ich, wenn ich die Sendung meiner Frau gucke. Das gehört nicht zum Politischen dazu, sondern das bleibt wirklich im Privaten. Und zu sagen, man kann als zwei Frauen oder zwei Männer oder wie auch immer in einer Beziehung leben und wir sollten das Recht dazu haben, das ist etwas, was man heute noch durchaus oft sagen muss. Natürlich hat sich viel getan. Wir haben jetzt die sogenannte Ehe für alle. Blöder Begriff, aber jetzt heißt es halt mal so. Und das ist ja.
Fanden Sie Homo-Ehe schöner?
Nein, ich finde, das ist. Es ist ja nicht die Ehe für alle. Wenn es die Ehe für alle wäre, dann müsste man theoretisch erlauben, dass Geschwister sie in Anspruch nehmen und so. Also insofern ist es nicht die Ehe für alle und der Begriff stimmt einfach nicht, das meine ich damit. Aber es ist ein Fortschritt und wir haben gesellschaftlich einiges erlebt und es hat sich einiges gewandelt und das ist sehr erfreulich. Aber ich glaube, es bleibt so, dass eine gewisse Notwendigkeit da ist, darauf hinzuweisen, dass Unterschiedlichkeit kein Kriterium ist, Menschen in Frage zu stellen oder unterschiedlich zu bewerten, sondern dass ganz in einem freiheitlichen Sinne jeder das Recht hat, in seinem Privatleben so zu leben, wie er oder sie möchte, solange er andere Menschen damit nicht beeinträchtigt.
Ich habe Sie jetzt immer als Kommunikationswissenschaftlerin vorgestellt. Sie sind Ordinaria an der Universität St. Gallen. Sie leiten dort auch ein Forschungsteam, Corporate Communication. Was erforschen Sie denn?
Also das ist eigentlich Kommunikationsmanagement, betrifft alles, was rund um Kommunikation relevant ist und hat sich in den letzten Jahren sehr stark auf die ganzen Digitalisierungsfragen fokussiert, weil da einfach unglaublich viel passiert. Wie verändert sich die Kommunikation von Unternehmen über digitale Plattformen und Medien? Wie verändert sich unsere Kommunikation? Wie abhängig sind wir inzwischen vom Smartphone, das sozusagen als Fernbedienung unseres Lebens ja alles macht für uns oder mit dem wir alles machen? Was bedeutet das für zwischenmenschliche Kommunikation? Also wir gucken schon auf sehr unterschiedliche Fragestellungen rund um neue Technologien und die Veränderung von Kommunikation in ihrer sozialen Dimension, in ihren wirtschaftlichen Folgen.
Ich habe ohnehin den Eindruck, dass auch wenn man jetzt an Ihr zweitletztes Buch denkt, Next, dass Sie, also Ihr Interesse, Ihre Neugierde sich vor allen Dingen so auf diese Schnittstelle zwischen ja, digitaler Welt und Mensch fokussiert, dass Sie da sehr gerne unterwegs sind.
Genau, das finde ich sehr spannend, was sich da tut, weil der Mensch verändert sich durch die Verbindung von Technologie und menschlichem Leben und die Technologie verändert sich auch, weil immer Menschen Technologien benutzen. Deshalb gibt es keine neutralen Technologien, sondern wir machen ja irgendwas damit. Und das finde ich schon sehr interessant.
Also diese weite Neugierde, glaube ich, die Sie auszeichnet, die sieht man auch in den Studienfächern, die Sie gewählt haben. Da war eine Menge dabei, Jura auch, Politikwissenschaft, Kommunikationswissenschaft, Publizistik und Sinologie. Warum ist es denn dann die Kommunikationswissenschaft dann geworden?
Also mein Traum war tatsächlich immer, dass ich mal Auslandskorrespondentin in China werde und der hat nicht geklappt.
Sie waren ja sogar ein Jahr.
Ich war in Taipei, genau, aber das war eben noch zu meiner Studienzeit. Da habe ich gearbeitet halbtags, um mir den Aufenthalt zu finanzieren und den anderen Teil des Tages habe ich eben an der Uni verbracht und studiert. Aber irgendwie ist das dann nichts geworden und wenn man natürlich Chinesisch als Sprache selten anwendet, dann geht sie auch ein wenig verloren, wie alle anderen Sprachen. Nur ist die so unterschiedlich von unseren westeuropäischen Sprachen zum Beispiel, dass das dann sehr schwierig ist, beizubehalten.
Ja, und chinesische Musik spielen selbst wir noch nicht. Ja.
Aber es gibt interessante chinesische Popmusik tatsächlich. Man muss sich reinhören, sie ist sehr unterschiedlich, aber sie ist wahnsinnig erfolgreich.
Was hat Sie denn an China so fasziniert, Frau Meckel?
Mich hat die chinesische Kultur und vor allen Dingen die chinesische Philosophie total fasziniert. Also ich glaube schon daran, dass so die Philosophietradition einer Region oder eines Landes ganz viel hilft zu verstehen, was da passiert. Und China ist ja sehr konfuzianisch geprägt, also an den Tugenden von Konfuzius orientiert. Und ich habe halt, als ich Sinologie studierte, dann irgendwann diese Werke, die Konfuzius-Schriften und so auch wirklich im Original lesen können. Und das war schon interessant. Ich konnte zwar nicht fragen, wo geht's zum Bahnhof, weil das habe ich nicht hingekriegt, weil das eine ganz andere Sprache ist, aber das habe ich dann gelernt, als ich das Jahr in Taipei war.
Jetzt gerade, wo Sie anfangen, über Konfuzius zu sprechen, nesteln Sie da an einem blauen Armband herum? Hat das irgendwas damit zu tun?
Nee, das ist einfach Konzentrationsübersprungshandlung, glaube ich. Ich fummel immer an irgendwas rum, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche im Reden nicht genug Energie. Dann muss das noch woanders raus.
Okay, dann wechseln wir mal schnell das Thema, bevor Sie sich langweilen. Also Korrespondentin in China ist es nicht geworden. Dann waren Sie aber eine Zeit lang in der Politik. Das war im Jahr 2001. Da hat Sie dann Wolfgang Clement, der war damals Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, als seine neue Regierungssprecherin und als Staatssekretärin für Medien präsentiert. Da wurde natürlich auch nicht nur in Nordrhein-Westfalen drüber berichtet, denn sie waren damals erst 33 und wie wir dann alle erfuhren, mit 31 eben die jüngste Professorin Deutschlands geworden. Das vergessen wir jetzt für den Rest dieser Sendung. Wie war denn das für Sie? Da standen Sie plötzlich im Fokus der Medien. Sie hatten ja vorher schon selbst als Redakteurin und Moderatorin gearbeitet. War das eine schöne oder eine ärgerliche Erfahrung?
Das war eine echt ungewöhnliche Erfahrung und auch stressig. Daran erinnere ich mich. Ich hatte damals ganz kurz erst mein erstes Handy bekommen und ich erinnere mich an eine Zugfahrt irgendwie nach Leipzig zu einem Vortrag im Rahmen einer Journalistenausbildung, wo das Handy dann auch aus war. Und als ich das anstellte, waren da irgendwie 80 Mailbox-Nachrichten drauf. Und dann habe ich wirklich fast einen Herzinfarkt bekommen, weil ich dachte, was ist denn jetzt los? Und dann hatte die dpa da irgendwie drüber berichtet und das hat mich dann schon gestresst.
Als Per Steinbrück Ministerpräsident wurde, blieben Sie Staatssekretärin für Europa, Internationales und Medien ein paar Jahre bis 2005. Und dann haben Sie China, die Sinologie und dann auch die Politik aufgegeben. Warum?
Also zwischen China, der Sinologie und der Politik gab es ja keinen Zusammenhang.
Nee, das stimmt. Das war jetzt mehr so ein Motto, Sie haben was ausprobiert und gesagt, ach nee, doch nicht.
Genau. Also ich bin in der Politik, das war eine wirklich interessante Phase. Ich habe wirklich auch sehr, sehr gerne mit Wolfgang Clement und Per Steinbrück gearbeitet. Aber ich war erstens nicht Parteimitglied, was relativ kompliziert ist. Und ich habe mich auch nicht entschließen können, es zu werden. Und das war schon ein Kampf zum Teil. Und das andere ist, dass ich relativ schnell wusste, die Politik ist nicht mein Lebensgebiet. Ich werde nicht mein Berufsleben darin verbringen, weil man eben unfassbar viel Geduld für Kompromissfindung braucht. Und das ist jetzt vielleicht nicht meine Kernstärke. Und dann sollte man, glaube ich, auch feststellen, dass man lieber was anderes macht.
Und das hat sie dann ja auch, Miriam Meckel. Sie hören die Sendung Im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast ist die Herausgeberin der Wirtschaftswoche. Das haben wir noch gar nicht erwähnt, Frau Professor Meckel. Zuvor waren Sie die Chefredakteurin der Wirtschaftswoche als erste Frau überhaupt. Also mal wieder die erste, einzige und so weiter. Wir sprachen vorhin ja mal kurz über Ihr Selbstvertrauen, Ihr Vertrauen darauf, dass Ihnen alles gelingt. Woher haben Sie das eigentlich? Von Ihren Eltern?
Ich glaube, das habe ich mir eher im Kampf gegen eine gewisse Schüchternheit, die in Sachen Selbstvertrauen bei uns zu Hause herrschte, angeeignet. Das ist so, in der Psychologie würde man sagen, ein kontraphobisches Verhalten hat bei mir hervorragend funktioniert. Immer in die eigenen Ängste reingehen, um dann irgendwann gar nicht mehr zu merken, dass man sie hat. Ich glaube, das ist das Prinzip.
Aus was für einem Elternhaus kommen Sie denn?
Aus einem gemäßigt konservativen bürgerlichen Elternhaus, christlich geprägt und aus dem Rheinland. Das ist natürlich wichtig in dem Zusammenhang.
Also katholisch.
Der rheinische Humor und die Bodenständigkeit.
Ein fröhliches Elternhaus?
Also mittelfröhlich. Also meine Eltern sind beide 1929 geboren. Das heißt, die sind echte Kriegskinder. Und ich habe mich damit dann irgendwann auch mal viel zu spät, aber irgendwann beschäftigt, weil es ja ganz interessante Untersuchungen dazu gibt, was eigentlich der Krieg mit Menschen macht und wie Kriegserfahrungen auch über die Kindergeneration weiter vererbt werden. Und insofern, meine Mutter zum Beispiel ist tatsächlich ausgebombt worden am Vorabend des Umzugs, des geplanten Umzugs nach Österreich. Mit allem, mit ihrem geliebten Klavier und allem, was da war. Und ich glaube, wenn man so eine Erfahrung im Leben gemacht hat, dann wird man die nicht wieder los. Und Damit habe ich mich dann mal ein bisschen beschäftigt und habe dann im Nachgang auch verstanden, dass manches doch etwas komplizierter war, als ich das als Kind verstanden habe oder eben auch nicht verstanden habe.
Sie beschreiben in Ihrem Buch Brief an mein Leben Ihre Mutter als jemand, was soll ich sagen, das sind nicht die Worte, die Sie benutzen, aber mir ist so hängen geblieben, streng, freudlos, preußisch.
Ja, also das Leben hat von meiner Mutter, glaube ich, viel verlangt und sie hat nicht an allen Stellen ihre eigenen Wünsche so durchsetzen können oder realisieren können, wie sie das vielleicht gern getan hätte.
Und sie war zu Hause mit den Kindern, genau. Mit Ihnen und Ihrer älteren
Schwester. Erst hat sie gearbeitet und als meine Schwester geboren wurde, ist sie dann zu Hause geblieben und danach kam irgendwann ich.
Und was hat Ihr Vater gemacht?
Mein Vater war Rektor eines Gymnasiums.
Auf das Sie gegangen sind?
Auf das ich gegangen bin, tatsächlich. Ah. Da muss ich allerdings, ich muss meine Eltern insofern in Schutz nehmen, als die das nicht wollten. Die haben gesagt, lieber ein anderes, aus nachvollziehbaren Gründen. Und bei mir war das so, dass alle Freunde dann auf dieses Gymnasium gegangen sind. Ich habe dann so lange rumgequengelt zu Hause, bis ich mich da wirklich durchgesetzt habe und dann dahin gehen durfte. Aber es war schon schwierig. Ich bin eine notorische Zu-Spät-Kommerin und ich kam dann halt morgens da so angeschlufft in der Schule und dann stand mein Vater im Eingang, guckte mich an, der hatte mich ja zu Hause schon mal gesehen, in der Hoffnung, dass die Zeit noch reichen würde, um pünktlich zu kommen. Und das hatte dann wieder nicht geklappt. Und er war dann immer gemäßigt kritisch, aber das war natürlich schon auch ein bisschen blöd.
Und sind Sie nicht irgendwie gehänselt worden von Ihren Mitschülerinnen als Tochter des Direktors?
Ja, doch. Ich glaube also eigentlich, dass das für mich eher schwer war, ne? Weil ich mit einem strengeren Maßstab, glaube ich, angeschaut und bewertet worden bin, damit man bloß nicht in den Verdacht kommt, man tut der Tochter des Rektors zu viel Gutes. Und das war schon manchmal auch ein bisschen ein Kampf dann.
Aber ich kann so mir gut vorstellen, dass die Schule und alles andere Ihnen eigentlich leicht gefallen ist.
Ja, ist sie mir. Ich war auch, glaube ich, als Kind wirklich eher so ein Träumer. Also ich habe sehr viel Zeit mit vor mich hinträumen, auch über den Tag hinweg verbracht mit Musik. Ich habe ganz viel Musik gemacht selber auch, also bis weit ins Studium hinein. Das war eigentlich das, wo ich die meiste Zeit in meinem Leben drauf verwendet habe. Ich habe Posaune gespielt, war im Orchester in der Big Band, bin in Karnevalszügen, Fronleichnamsprozessionen, St. Martinszügen mitgelaufen, habe mit Freunden abends dann bis spät hinein mit dem Hut St. Martinslieder in Kneipen gespielt und damit richtig gut Geld verdient, auch mein Studium zum Teil verdient. Und das war so meine Beschäftigung. Und dann habe ich irgendwann nur festgestellt, um wirklich ein Berufsleben daraus zu machen, ist das, glaube ich, schwierig. Vor allen Dingen für eine Frau mit einem Blechblasinstrument. Dann habe ich mich anders entschieden.
Die Musikerin Miriam Meckel, die übrigens auch Gedichte auswendig gelernt hat. Und jetzt zum Schluss das versprochene Gedicht. Miriam Meckel hat nämlich in ihrer Jugend nicht nur viel Musik gemacht, sondern eben auch Gedichte auswendig gelernt. Hat mir vorhin ja gerade mal Prima Vista, eins von Joachim Ringelnatz, vorgetragen. Aber es gibt noch ein anderes, Frau Meckel, das lieben Sie besonders.
Ja, das ist mein Lieblingsgedicht, das heißt Im Park. Soll ich mal kurz?
Bitte.
Gut. Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum, still und verklärt wie im Traum. Das war des Nachts, 11:02 Uhr, und dann kam ich um 4 Uhr morgens wieder vorbei, und da träumte noch immer das Tier. Nun schlich ich mich leise, ich atmete kaum gegen den Wind an den Baum und gab dem Reh einen ganz kleinen Stips, und da war es aus Gips.
Miriam Meckel trägt Joachim Ringelnatz vor. Was lieben Sie an diesem Gedicht?
Die wunderbar zarte Beschreibung von Traum und Wirklichkeit und der Unterschied dazwischen, der manchmal ja sehr fließend ist.
Und wie der Traum dann auch zerplatzt?
Ja, manchmal muss er zerplatzen, aber das, was vorher war, das ganze Anschleichen an das Reh am Baum und so, das ist ja alles ein ganz schöner Moment. Und selbst wenn der Traum dann zerplatzt, ist das, was vorher war, es wert.
Miriam Meckel, am 17. April 2018. Heute haben wir dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur wiederholt. Und wenn Sie es nochmal hören möchten oder unsere ganzen wunderbaren anderen Gespräche, dann abonnieren Sie doch kostenlos unsere App DLF Audiothek. Und da können Sie dann zum Beispiel auch das Gespräch immerzu als Podcast abonnieren.